Der griechische Philosoph Platon, 427 bis 347 vor Christus, ortete tief drinnen im Körper, in den Eingeweiden, wesentliche Teile der Seele. Er ordnete die niederen Leidenschaften wie Lust und Gier der Leber, die höheren wie Stolz, Mut, Ärger oder Angst dem Herzen und dem Verstand dem Gehirn zu. Seit dem alexandrinischen Anatomen Galen 130 bis 200 nach Christus wähnten die Mediziner und Gelehrten den Spiritus Animalis, den Lebensgeist, vorzugsweise in den Nerven und dem Gehirn. Im Mittelalter verorteten sie ihn in verschiedenen Kammern im Schädel. Diese vorderste Kammer, noch nah am Auge, der Zunge und dem Ohr verbunden, sollte für das Wahrnehmungsvermögen, das Vorstellungsvermögen und, überraschenderweise, den Gemeinsinn zuständig sein. Die zweite Kammer, weiter hinten, enthalte das Denk- und das Urteilsvermögen. In der hintersten Kammer schließlich wurde das Gedächtnis angesiedelt. Den Inhalt der Kammern stellten sich die Gelehrten als etwas Luftartiges vor. Dass die Menschen aber keine Luft im Kopf haben, wusste zumindest die wissenschaftliche Gemeinde seit den anatomisch-realistischen Zeichnungen von Leonardo da Vinci, 1452 bis 1519. Er fand dort eine graue Masse, trug damit aber nicht viel zur Klärung bei. Denn selbst René Descartes, 1596 bis 1650, meinte noch, die sichtbaren Teile des Gehirns hätten mit seiner Funktion gar nichts zu tun. Den Spiritus Animalis stellte er sich als zarten Windhauch vor, der durch die Nervenschläuche wehe oder als lodernde Flammen. Später kamen die Forscher eher auf eine flüssige Gestalt des Geistes, weil bei Unterwasserversuchen mit Tieren keinerlei Bläschen aufstiegen, die von gasförmiger Gestalt des Geistes Zeugnis gegeben hätten. Da die Gedanken aber doch zu schnell durch den Körper schießen, als dass sie auf dem Wasserwege transportiert werden könnten, dachte etwa Isaac Newton, 1643 bis 1727, eher an Vibrationen in den Nerven, was der elektrischen Übertragung schon recht nahe kam. Die aber war damals noch kein Thema, das Problem blieb also weiter offen. In der Mitte des 18. Jahrhunderts breitete sich eine zunehmende Ratlosigkeit aus, konstatiert deshalb Professor Robert Benjamin Illing, Neurobiologe und Medizinhistoriker am Universitätsklinikum Freiburg. Der deutsche Physiologe Émile Dubois-Raymond wies 1843 schließlich nach, dass im Körper entlang der Nervenbahnen tatsächlich elektrischer Strom fließt. Um die Jahrhundertwende schließlich wurden die Nervenzellen identifiziert und benannt, Neuronen, was wiederum die Frage aufwarf, wie diese miteinander kommunizierten. Erst der deutsche Chemiker Otto Loewi, 1873 bis 1961, der sich im Alter durch ausgeklügelten Gebrauch diverser Drogen den Tag versüßte, hören Sie dazu Kapitel 6, brachte den Nachweis, dass dies durch die Ausschüttung einer bestimmten Substanz geschieht. Der englische Kollege Henry Dale, 1875 bis 1968, entdeckte, dass es sich um einen Stoff namens Acetylcholin handelte. Damit war der erste Neurotransmitter entdeckt. Später kamen weitere hinzu. Diese Botenstoffe ermöglichen uns das Denken, das Fühlen, ja, sie sind die Grundlage des Charakters. Jeder Gedanke und jedes Gefühl wird von einer spezifischen Kombination unterschiedlicher Neurotransmitter getragen, sagt der Mediziner Josef Zehentbauer. Acetylcholin etwa ist der Botenstoff für Lernen, Denken und Gedächtnis. Adrenalin und Cortison sind bekannte Stresshormone. Dopamin ist für Bewegung und Motorik zuständig, aber auch für Fantasie und Kreativität. Endorphine stillen Schmerz und sorgen für Wohlbefinden. Endovalium ist des Körpers Valium, es wirkt entspannend und angstlösend. Melatonin macht ruhig und müde. Serotonin sorgt für Ausgeglichenheit und Ruhe. Testosteron sorgt für Aktivität, ja Aggressivität. Östrogen wirkt stimmungsaufhellend. Die Gesamtheit aller wirkenden körpereigenen Botenstoffe ist das biochemische Äquivalent unserer Lebensenergie, unserer Persönlichkeit, sagt Zehentbauer. Die Entdeckung der biochemischen Grammatik des Gehirns eröffnet neue Therapiemöglichkeiten im Falle von Störungen. Denn wenn an den Steuerungsmechanismen einiges verquer läuft, könnte vielleicht auch Verbesserung dadurch erreicht werden, dass der chemische Haushalt verändert wird. Vor allem die Eltern autistischer Kinder sorgten für die Verbreitung solcher Einsichten, weil sie die Konsequenzen ziehen und das Befinden ihrer Kinder deutlich verbessern können. Beispielsweise Verena Karg, die Mutter von Nico. Gluten und Casein, das sind die beiden Sachen, die verträgt er überhaupt nicht. Casein ist in Milch und Milchprodukten drin, Gluten ist in Nudeln drin, in Brot drin, das ist ein Klebereiweiß im Getreide. Glutenfrei und caseinfrei musste es sein. Sojamilch, Ziegenkäse habe ich verwendet, dann habe ich halt keine Nudeln verwendet oder habe halt glutenfreie gekauft. Die kriegt man auch in so Bioläden, da habe ich dann überwiegend eingekauft. Dann habe ich Brot teilweise selber gebacken, was nicht schwer ist, das kriegt man schon raus, das schmeckt auch ganz gut.